Hallo Juliane.
Hallo Christian.
Wie bereit bist du für das Abenteuer deines Lebens?
Ich war in meinem Leben noch nie so bereit wie für die Tour de Jean.
Drei, zwei, eins, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal. Brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch. Denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen, dem Laufsport-Feuilleton von alleslaufbar.de, hier im Trailfunk mit Juliane und Christian.
Hallo.
Hallo Juliane, wie geht's dir?
Aufgeregt. Und dir?
Ich bin auch etwas aufgeregt. Das liegt, glaube ich, daran, dass in den kommenden Tagen etwas ziemlich Großes passieren wird.
Ich will bei der Tour de Jean starten und das ist auch das heutige Thema.
Ganz genau. Wir haben es immer schon mal ein bisschen geteasert und angesprochen. Das ist jetzt die Folge, wo wir komplett 60 Minuten lang über die Tour de Jean sprechen wollen. Das heißt, wir verzichten auch auf die üblichen Kategorien, die wir hier sonst im Feuilleton so besprechen. Bevor wir aber da einsteigen, Juliane, noch ein Hinweis an euch da draußen. Von alleslaufbar.de gibt es ja Anfang Oktober ein großes Community-Run-Projekt, nämlich Crossing Bavaria. Das ist unser nächstes großes Ding nach diesem ganzen UTMB-Hype. Da freuen wir uns auch schon total drauf. Und es sind jetzt tatsächlich in letzter Sekunde noch zwei Leute abgesprungen. Das heißt, wir haben noch Plätze frei. Schaut euch das an. Die Links dafür gibt's in den Shownotes. Ich kann nur so viel verraten, wenn ihr einen geilen Laufsommer hattet, ja, und jetzt noch das Gefühl habt, das kannst du noch nicht gewesen sein, ich will da noch eins draufsetzen, dann macht da mit. Wir laufen die kompletten bayerischen Alpen ab mit vier Campern, mit einer coolen Gruppe von Leuten. Jeder ist willkommen, alle Leistungslevel, und es gibt eben für diesen Anmeldepreis von uns gibt's ein komplettes Salomon-Outfit, eine Stirnlampe von Silber, Verpflegung und eben einfach eine geile Zeit auf den Trails. Also schaut euch das an, Infos dazu in den Shownotes. Und jetzt, Juliane, würde ich sagen, geht's los, oder?
Starten wir rein, ja.
Die Tour de Jean. Erstmal, wie spricht man's aus?
Ja, also viele sagen Tour de Jean. Ja. Ich sag irgendwie mal Tour de Jean. Also, ja.
Ja, ich sag auch Tour de Jean. Géant, das klingt ja auch alles so französisch ein bisschen, ne? Aber ja. Dabei startet es ja in Italien,
in
nämlich
Italien,
in Courmayeur.
Genau.
Ein Ort, der natürlich unsere Trailrunner-Ohren klingen lässt, denn alle UTMB-Fans, und das sind wir ja irgendwo alle, kennen diesen Ort natürlich als ganz große VP während des UTMBs. Und diese örtliche Nähe zum UTMB ist ganz interessant, weil inhaltlich jetzt so vom ganzen Vibe und von den Anforderungen so, ist es doch relativ weit entfernt von einem normalen 100 Meiler, oder?
Ja, man muss, wenn man von Chamonix nach Courmayeur gelangen will, nur durch einen Tunnel fahren und dann ist man quasi da. Aber es scheint, als würde man eine ganz andere Welt betreten. Also wenn man dem UTMB den Rücken kehrt, durch den Tunnel fährt und in Courmayeur ist, bei der Tour de Géant oder Tour de Géant, ja, erwartet einen was ganz anderes, ein ganz anderer Vibe, eine ganz andere Stimmung, ja, als bei dem großen Trubel des UTMB.
Ganz genau. Und auch tolle Symbolik, der Tunnel ist jetzt gesperrt. Also die Verbindung zwischen Chamonix und Courmayeur ist jetzt gekappt sozusagen. Und ja, wir wollen heute darüber sprechen, was dich da erwartet, wie du dich vorbereitet hast, was deine Strategie ist, und vielleicht kommen wir auch so ein bisschen dahinter, was eben die Tour de Jean von einem Rennen wie den UTMB so entscheidet, was da eben das Charakteristikum ist.
Ja, vielleicht starten wir mal. Was ist eigentlich die Tour de Jean?
Ja, genau. Fangen wir einfach mal an mit so ein paar Fakten für alle die, die jetzt gar nichts wissen.
Genau, startend in Courmayeur, ja, durchläuft man das ganze Aostatal in Italien, also im Schatten des Gran Paradiso, im Schatten des Matterhorn, also an so wirklich Berggiganten, deren Namen man vielleicht schon mal gehört hat. Und es ist halt ein riesiger Loop durch die italienischen Alpen. Man überquert 25 Pässe, unfassbar viele Bergdörfer und das nonstop. Das sind 336 Kilometer, fast 30.000 Höhenmeter. Das variiert von Uhr zu Uhr. Und genau, nonstop. Man entscheidet selbst, wann man schläft, ob man schläft. Powernaps am Wegesrand sind eigentlich verboten. Man hat große Lifebases, 7 an der Zahl. Und Crews sind erlaubt an diesen Live-Bases, an diesen großen Unterkünften. Und ja, das sind erstmal so die Daten und die Fakten. Seit 15 Jahren gibt's das Event. Und ja, es sind über 1.100 Starter doch dabei, die sich der Herausforderung stellen. Und ich bin dankbarerweise eine davon.
Durch das Aostatal laufen, das würde ich auch mal gerne. Das ist dann ja relativ flach, glaube ich. Ihr lauft ja quasi einmal um das Aostatal, wenn ich das...
Es ist das Aostatal, genau, aber natürlich nimmt man jeden Gipfel mit, den es da so gibt.
Jeden einzelnen Höhenmeter.
Also, genau. Ja, richtig.
So ist es eigentlich auch, wenn man sich das Höhenprofil anschaut. Es geht entweder hoch oder runter, oder? Es gibt sehr, sehr wenig flache Passagen.
Das ist dann auch ein Unterschied vielleicht zum UTMB, dass die Höhenmeter extrem steil sind, also steigbar. Und auch Downhill ist es sehr technisch, auch wieder sehr, sehr steil. Das ist auf jeden Fall charakteristisch und ein großer Unterschied zum UTMB.
Genau, man könnte eigentlich von der Distanz sagen, es ist eigentlich zweimal der UTMB. Es ist so, als wenn man in Chamonix losläuft, einmal die Runde macht und in Chamonix wieder finisht und dann einfach den ganzen Weg nochmal zurücklaufen muss. Plus noch ein paar tausend Höhenmeter mehr. Nämlich, sind doch konzentrierter bei der Tour.
Ja, und was mich dann auch so angesprochen hat, auch ein technisch, also anspruchsvolleres Rennen.
Ja.
Also es ist sehr verblockt teilweise, schon fast so Klettersteig-ähnliche Passagen, wo man mal ans Seil greifen muss und so weiter. Also ganz viele Kolz, also ganz viele Pässe, die man so beim UTMB jetzt nicht finden würde.
Es schon geht auch wild. Höher hinaus.
Genau, also über 3000, ich glaube 400 Meter sogar. Also es ist schon auch hoch, dann spürt man die Höhe auf jeden Fall auch. Also ist rundum spannend.
Vielleicht die allererste Frage jetzt, wo wir so die Fakten mal gehört haben. Ja, warum möchtest du das Rennen überhaupt laufen? Was reizt dich daran?
Ja, da gibt's halt ganz, ganz viele Begründungen. Da kann ich so nicht nennen. Aber ich kann ja mal beschreiben. Also ich habe vor ein paar Jahren, hat meine Freundin Lisa Mehl das Rennen gemacht. Und das habe ich bei Instagram verfolgt. Und da war ich noch in so einem Stadium, dass ich dachte, also wenn ich mich für sowas mal anmelden möchte, dann müssen wir meine Freunde bitte einen Riegel vorschieben und sagen, Juliane, du spinnst, das machst du auf gar keinen Fall. Weil ich das so verrückt und abgedreht fand, dass ich dachte, ich konnte mir das gar nicht vorstellen und wollte das niemals selber machen. Und letztes Jahr, als Katharina Hartmut gelaufen ist, da hatte ich das auch so ein bisschen wieder verfolgt und da hat es irgendwie Klick gemacht. Da dachte ich, wie in den Worten von Hartmut Rosa, dem Soziologen, das zu benennen, das Rennen hat mich gerufen. Ich konnte dem Ruf nicht widerstehen, dachte, es ist soweit, ich muss da auch an die Startlinie. Es hat so eine Faszination ausgelöst, auch die alten Bilder, die ich von der Lisa Mehl dann noch hatte, wie sie sich da durchgekämpft hat, natürlich auch die Bilder von der Strecke, von den Leuten, von dem Vibe. Das hat mich so angesprochen, dass ich dachte, all die Jahre, die ich bisher Ultra-Trails gelaufen bin, die sind genau zu diesem Zeitpunkt jetzt abrufbar. Meine ganze Vergangenheit der Laufkarriere mündet jetzt in die Tour de Jean. Ich muss da einfach an den Start. Also das ist quasi der Weg, mein Weg dahin gewesen.
Das heißt, das Rennen hat immer mal wieder deinen Weg gekreuzt. Deine Freundin ist gelaufen, du hast es in den Medien verfolgt, wie Profis es gelaufen sind. Und dann irgendwann hast du eben diesen Ruf gehört, ja? Aber flößt dir diese Distanz und diese Menge an Höhenmetern keine Angst ein?
Nein, weil das ist das Spannende. Also bei einem 100er, da denkst du ja tatsächlich an diese gesamte Distanz und das kann schon auch Angst einflößen. Aber bei so einer langen Distanz, da nützt es schon gar nichts mehr, Angst zu haben. Das ist, weil man sich das nicht vorstellen kann. Also man steht an der Startlinie, so stelle ich mir das vor, und begibt sich einfach auf eine Reise. Und vor der habe ich keine Angst. Da begegnet man dem Ganzen erstmal neugierig und nicht ängstlich. Vielleicht wäre es angebracht, Angst zu haben. Aber ich habe halt Lust auf dieses Abenteuer, auf das Erlebnis, auf die Neugierde, der Neugierde freien Lauf zu lassen.
Okay, also wenn man da am Start steht, ja, ich habe da ja auch Bilder von gesehen und Videos und so. Das sieht ja alles aus wie ein ganz normales Trailrennen, ja. Da haben Leute eben ihre kurzen Hosen an und ihre Laufwesten. Es gibt einen Startbogen, es gibt einen Countdown, Musik und dann geht's halt los. Jetzt könnte man natürlich den Fehler machen und denken, ja, ich nehme das doch einfach wie einen ganz normalen Ultra-Trail und laufe da einfach mal los und schau, was passiert. Wie gehst du das Ganze an? Also dein längstes Rennen bisher war am Stück, glaube ich, der Zut, oder?
Das war der Dalmatia Ultra Trail mit 120 Kilometer.
Das heißt nochmal mal drei. Kann man die Tour de Jean auch vom Mindset und auch von der Strategie so angehen wie ein 120-Kilometer-Rennen?
Auf gar keinen Fall. Das ist für mich auch gar kein Rennen in dem Sinne, gar kein Laufwettkampf, sondern so ein Bergüberlebenswettkampf. Also es geht dann darum, nicht zu schnell zu starten. Also ganz anders als beim Zut oder so, da ist so schnell wie möglich raus und Vollgas. Aber bei dem Rennen ist es, man muss painfully slow laufen. Das ist ja schon irgendwie kontraintuitiv, ne? Das ist ja eigentlich ein Rennformat. Aber man macht langsam, man spart die Kräfte, man will keine Fehler machen. Ist die ganze Zeit auf so Konservieren von Kräften und auch gerade mentaler Energie und so bedacht. Und das ist schon ganz anders als bei diesen klassischen Laufwettkämpfen. Mhm. Und auch immer, man muss sehr weit denken. Es werden ja einige Nächte vergehen, die ich draußen verbringen muss. Was das Essensmanagement angeht und so weiter. Ich muss die ganze Zeit essen, trinken, was reingeht. Das ist schon eine ganz andere Herangehensweise. Und es geht halt darum, einfach lange draußen auszuhalten, auch wenn man müde ist, auch wenn man hungrig ist, auch wenn Schmerzen auftreten und so weiter. Das ist ja dann schon was ganz anderes, als wenn man ein Rennen läuft. Also, und man läuft wahrscheinlich auch wirklich wenig, sondern man steigt auf, man steigt ab. Und die wenigen flachen Passagen, da spart man auch lieber. Vielleicht wandert man da lieber.
Hm. Ja. Okay, also das Abenteuer und eine lange Zeit draußen, das bekommt man auf jeden Fall bei der Tour de Jean. Ich glaube, was man aber auch bekommt für das Startgeld, ist die Garantie eigentlich, ja, dass man die eigenen Grenzen an irgendeinem Punkt bei der Tour erreichen wird und dann eben mit der Frage konfrontiert wird, was mache ich jetzt? Das ist ja nochmal was anderes als bei einem 100-Kilometer-Lauf. Oder selbst bei einem 100-Meilen-Lauf, also ist natürlich individuell, ja, da ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass dir deine Grenzen in irgendeiner Weise aufgezeigt werden. Aber dann ist es vielleicht doch absehbar, dann schleppt man sich eben halt 10, 12, 15 Stunden noch irgendwie ins Ziel. Weißt du, das geht dann vielleicht noch. Das geht bei der Tour de Jean nicht, wenn du bei Kilometer 200 bist und du hast noch 130 plus, keine Ahnung, 15.000 Höhenmeter. Dann wird's halt eng. Also wenn man, ja, und das ist, glaube ich, dann, das dafür bezahlt man dann letztendlich doch auch Geld, oder? Um sich in diese Situation mal reinzuwerfen, um mit dieser Frage konfrontiert zu werden, was mache ich eigentlich, wenn ich meine Grenze erreiche? Was wirst du machen, Juliane?
Weitermachen. Das ist so spannend. Du hattest mir im Vorhinein ein Buch über die Tour de Jean geschenkt. Das heißt The Last of the Giants von Doug Meyer und William Winstrestin. Spricht man ihn, glaube ich, aus. Und das ist eine Graphic Novel. Da sind sehr viele Zitate und auch so Sprüche und so drin. Und da steht häufig, ja, dass die Tour dein Leben verändern wird, dass du als anderer Mensch die Ziellinie überqueren wirst, dass dich das tiefgehend verändert. Also genau, was du gesagt hast, so Grenzerfahrungen und auch die große Frage, warum machst du das und wer bist du eigentlich und was sind deine Schwächen? Das wird dir alles aufgezeigt. Also in der Graphic Novel scheint das so, dass die Person, die da läuft, wie so eine Zwiebel geschält wird. Also jede Schicht fällt ab, das Selbstbewusstsein, auch die ganze Vorbereitung und so, es fällt alles ab und dann ist nur noch dieser kümmerliche Kern des Ichs da, was immer wieder konfrontiert wird mit der Frage, warum und wer bist du eigentlich, was kannst du eigentlich und so weiter. Also mit so essentiellen Fragen. Was ist der Sinn des Lebens? Also wirklich die Fragen, hochphilosophischen Fragen. Und das ist dann schon wieder eine ganz andere Nummer, als bei so einem Laufwettkampf zu starten, ne? Sich dem dann zu stellen, weil körperlich bist du sowieso wahrscheinlich schon Tag 2 am Ende. Aber wenn dann noch die mentale Komponente dazu kommt, die dich fordert, dann wird es auf einmal ein extrem interessantes Vorhaben. Und da bin ich einfach neugierig, was passiert, wie ich reagiere. Ich wünsche mir natürlich, dass ich weitermache, dass ich bestehe, dass ich Antworten finde. Aber niemand weiß das. Also vielleicht knicke ich auch ein und sage so, das ist eine Nummer zu groß für mich, das steckt nicht in mir. Das weiß ja kein Mensch, wie er da reagiert. Und das ist natürlich diese Offenheit auch an der Startlinie. Also man begibt sich da rein in dieses Geschehen. Aber du weißt überhaupt gar nicht, ob du dem standhalten kannst. Das ist total ergebnisoffen. Und da dann auch wieder der Riesenkontrast zu diesen Laufwettkämpfen, wo man sagt, ach, der Zut, ich will den in 15 Stunden laufen oder so. Ist alles so in Zahlen gepackt. Und hier, ich weiß, ich habe 6 Tage Zeit, die möchte ich mir auch nehmen. Das ist meine Zeit. Und in der Zeit versuche ich zu überleben und zu bestehen und nicht einzuknicken und nicht kümmerlich in Embryostellung am Rande zu liegen, sondern irgendwie aufrechtgehend von meiner Crew getragen, da irgendwie durchzufinden und danach vielleicht einen kleinen Erkenntnisprozess durchlebt haben. Das wäre natürlich die Traumvorstellung.
Wie wir über die Tour de Jean reden, erlaubt ja schon auch Rückschlüsse darauf, was die Tour de Jean ist. Denn es ist echt interessant, wie wir eigentlich die ganze Zeit nur über Psychologie sprechen und auch Begrifflichkeiten aus der Psychologie benutzen. Wir haben eigentlich noch kaum über Sport gesprochen und das findet bei der Tour de Jean natürlich auch statt. Aber es ist nur ein Aspekt. Ich glaube, der vielleicht jetzt auch für dich fast interessantere Aspekt ist die innere Reise, ja, die ja auch stattfindet im Äußeren sozusagen. Und ist es nicht auch nochmal eine Suche nach dem Kern des Sports, Ultralaufen, ja? Also, das ist auch vielleicht die Neugierde gewesen, mit der wir am Anfang angefangen haben, die ersten Ultras zu laufen. Schaffe ich das? Kann ich das? Was passiert eigentlich dann, wenn und so weiter? Und das ist jetzt bei der Tour de Jean natürlich nochmal für dich als erfahrene Ultraläuferin, die vor 10, 11, 12 Jahren schon den Sud gelaufen ist und so weiter. Ist das jetzt eigentlich nochmal so ein Zurück zum Anfang, back to the beginning sozusagen für dich?
Ja, das trifft's auch. Genau, diese Frage, geht das eigentlich, über 300 Kilometer zurückzulegen? Irgendwie ja schon dann auch möglichst effizient und so. Also dieses Ob, also nicht das Wie und das Warum, sondern nur das Ob, das ist auch total spannend. Ich kann es mir noch gar nicht so gut vorstellen, aber das kommt halt Schritt für Schritt dann, glaube ich, im Rennen, dass das immer fassbarer wird. Das finde ich auch richtig spannend, genau. Das ist so ein bisschen abhanden gekommen, dass, genau wie du sagst, wenn man 15 Jahre lang Ultras läuft und irgendwie immer finisht, dann wird man so ein bisschen, ja nicht arrogant, aber so, man nimmt es als Selbstverständlichkeit, dass man finishen kann. Aber das ist diesmal gar nicht so. Also ich fände es schön, wenn ich finishen kann, aber ich weiß das nicht, ob ich das kann. Und das macht das auch total aus, diese Offenheit. Das nenne ich halt Abenteuer, ne? Wenn es so ergebnisoffen ist. So hat Reinhold Messner mal Abenteuer definiert, wenn du halt eben nicht weißt, wie der Ausgang ist. Also wenn da viele Unbekannte drin sind, die du gar nicht kontrollieren kannst. Ja. Und das ist bei der Tour auf jeden Fall so.
Ja, es gibt ja aktuell diesen Trend hin zu 200-Meilen-Rennen. Also man sieht es gerade in den USA beispielsweise, da ploppen die so hoch und da laufen mittlerweile auch echt Stars mit, ja, Courtney Dorwater beispielsweise. Aber du hast es gesagt, die Tour de Jean hat natürlich schon eine längere Tradition. Allgemein haben diese ultralangen Ultras eine lange Tradition. Ich denke da auch so an Sechstagerennen beispielsweise. Ja, das wird vor 100 Jahren schon gelaufen irgendwie. Und wir haben ja auch mal eine Dokumentation gesehen über das 12 Self-Transcendence Race in New York von dem Sri Chimnoy. Es ist initiiert worden. Es ist einem geistigen Lehrer, könnte man vielleicht sagen, einem spirituellen Lehrer. Und da läuft man also 3100 Meilen um einen Häuserblock rum und da hat man 52 Tage für Zeit, ja, und man läuft also immer im Kreis, immer um denselben Häuserblock, da sind auch Passanten unterwegs, die mit ihrem Hund spazieren gehen, da laufen also fahren Autos an dir vorbei. Also mich erinnert die Tour de Jean eher, ich würde das eher in diese Richtung packen eigentlich, als jetzt zum Beispiel Zugspitz oder auch UTMB. Also ich glaube, die allermeisten Leute starten bei der Tour de Jean, um eine spirituelle Erfahrung zu machen. Was versprichst du dir jetzt nochmal ganz konkret für eine spirituelle Erfahrung? Und glaubst du, dass du als anderer Mensch wiederkommen wirst?
Nein, also spirituell bin ich nicht, würde ich sagen. Aber ich verstehe diesen Ansatz. Also häufig ist bei diesen Menschen, die dieses Spirituelle verfolgen oder so, dass die gleichzeitig im Alltag irgendwie viel Stress haben und den Kopf frei bekommen wollen. Also das ist so Meditationspraxis oder so, geht ja auch in die Richtung, dass du eine Disruption wünschst und einfach Ruhe im Kopf hast. Und in die Richtung, glaube ich, geht das bei der Tour bei mir auch. Also diese Vorstellung, ich habe jetzt 6 Tage Zeit, wo es nur darum geht, einen Schritt nach dem nächsten zu setzen, zu essen, zu trinken und so weiter. Aber ich bin gerade nicht Mutter, ich bin gerade nicht Arbeitnehmerin, ich bin gerade nicht Juristin, ich bin gerade nicht Nachbarin. Ich habe keine andere Verpflichtung, außer zu schauen, dass es mir gut geht und ich irgendwie über diese Berge komme. Und das ist sehr entlastend. Also ich glaube, das pustet den Kopf sowas von frei. Vielleicht verändert dich das, aber ich glaube, dass ich gefestigt genug bin, dass ich jetzt nicht als komplett veränderter Mensch da zurückkomme. Aber das finde ich sehr attraktiv auch. Also auch wieder Hartmut Rosa mit seinem Begriff der Beschleunigungsgesellschaft. Alles ist so schnelllebig. Also das kennen wir als Elternteile, das kennen wir als arbeitende Menschen, das kennen wir als Freunde und so weiter. Also du hast so viele Aufgaben im Alltag, den du teils gar nicht mehr gerecht werden kannst, weil alles immer schneller wird und immer mehr. Und sich dann so ein Ereignis ranzuziehen, wo man sagt, jetzt bin ich mal gerade gar nichts außer Läuferin und das auch so extrem, dass es auch gar nichts anderes gerade sein kann, außer das. Das ist entlastend, da muss man ja dankbar für sein. Das ist ein großes Privileg, ein Riesenprivileg, auch an Freiheit, was man in dem Moment dann ja empfindet. Man ist null mehr fremdbestimmt, so, also natürlich durch die Rennleitung und so weiter, aber nicht mehr in dem Rahmen, wie das eben sonst stattfindet im Alltag. Und das ist schon, also das ist ja wirklich, das, wann hat man das denn schon mal? Also da kann ich als Läuferin ja sagen, Mensch, das ist ja eine unfassbar tolle Möglichkeit, mal den Kopf frei zu blasen. Und also das nehme ich doch dankbar an.
Also geistige Entlastung durch körperliche Belastung quasi. Habe ich das richtig verstanden, dass du das entlastende Moment darin siehst, dass du in dem Moment einfach fokussiert auf eine Sache bist und nicht wie sonst im Alltag ganz viele verschiedene Hüte aufhaben musst als Arbeitnehmerin, als Mutter, als Partnerin, als Freundin, wie auch immer, sondern da bist du einfach nur Tour de Jean-Teilnehmerin.
Auch, um zusätzlich noch, jetzt bringe ich wieder so einen Begriff, den wir auch im Podcast schon mal benutzt haben, zusätzlich ziehe ich dann auch diese simulierte Unbedingtheit heran. Also ich begebe mich in ein Szenario, in dem es scheinbar um Leben oder Tod geht, also um DNF oder nicht. Das ist ja in meinem Kopf dann ein ganz wichtiger Punkt, einfach weiterzugehen und darauf mal den Fokus zu legen. Genau, das ja, macht den Kopf einmal komplett frei von allem anderen. Also das ist eigentlich der springende Punkt, ja.
Du hast jetzt ein DNF angesprochen. Wir haben ja eben schon vermutet, dass man bei diesem Lauf also garantiert irgendwie an seine Grenzen rankommen wird. Das ist sozusagen vorprogrammiert. Das heißt, wahrscheinlich ist auch vorprogrammiert, dass der Wunsch nach einem DNF irgendwann in dir hochkommen wird. Oder zumindest wird der Gedanke irgendwann präsent sein. Und dann ist eben die Frage, wird dieser DNF-Druck immer weiter steigen, wie bei so einem Luftballon, den man aufbläst und irgendwann platzt er einfach? Oder kriegt man es auch hin, diesen Druck wieder ein bisschen abzulassen, indem man halt ein bisschen Luft aus dem Luftballon mit einem quietschenden Furzgeräusch wieder rauslässt? Ja, was muss denn passieren, damit eine Juliane Brunes bei der Tour de Jean aussteigt und du diesem Druck nachgibst?
Jetzt muss ich mal meine Crew ins Spiel bringen. Denn als ich anfangs auch nur den Satz habe fallen lassen, ich würde gerne bei der Tour starten, haben Lisa Mehl und ihr Mann Chris Zeltleitner sofort gesagt, wir nehmen uns Urlaub und sind mit dabei. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Also das heißt, die beiden sind dabei. Chris hat schon mal supportet, Lisa ist schon gelaufen. Also eine bessere Crew kann man sich nicht vorstellen. Nicht nur deswegen, die sind auch einfach toll. Und die unterstützen mich natürlich. Also alleine, dass zwei Menschen sich Urlaub nehmen für mich, um dabei zu sein, dass wir so ein tolles Erlebnis haben. Allein das mindert natürlich den DNF-Druck auch massiv. Und außerdem werden die natürlich dafür sorgen, dass ich da nicht so schnell aussteige. Wir haben aber Szenarien durchgesprochen, was ein Grund wäre, auszusteigen. Das sind natürlich irgendwie schwere Verletzungen, die langfristig dann nicht mehr wegzubekommen sind, wenn man weiter liefe. Und ja, solche Geschichten. Aber ich wollte noch nie DNFen, niemals bei irgendeinem Rennen. Ich kann mir das gerade nicht gut vorstellen. Auch das wäre eine neue Erfahrung, dass ich aussteigen möchte. Also, dass man irgendwann keine Lust mehr hat und so, das ist normal. Aber das gibt's in meinem Kopf bisher noch nicht, deswegen bin ich da auch drauf gespannt. Ich kenne den DNF-Druck nicht. Den werde ich jetzt wahrscheinlich kennenlernen. Und dann habe ich Lisa und Chris, um das mit denen zu besprechen. Und die haben die Aufgabe, mich dann wieder mit einem Arschtritt rauszuschicken auf den Trail.
Okay, lass uns mal von der mentalen Ebene doch auf die körperliche Ebene kommen. Weil natürlich geht es hier um Ausdauersport, ja, und es geht um Bergsport, ja. Und das muss man natürlich auch in gewisser Weise gut vorbereiten. Das heißt, du hast ja auch in den letzten Monaten, und es stand schon relativ früh fest im Jahr, dass du die Tour laufen möchtest, hast du dir überlegt, was muss ich denn im Training dafür machen, um da eine realistische Chance zu haben, auch zu finishen? Also nur mit dem Willen und dem Wunsch nach Abenteuer wird es wahrscheinlich schwer. Auch für euch da draußen sozusagen, dass wir das mal einordnen. Du hast natürlich auch relativ viel trainiert. Kannst du es mal beschreiben, wie so, sag ich mal, eine Woche aussah, wo du den Umfang sehr hoch hattest, ja? Also wie viele Stunden, wie viele Kilometer, wie viele Höhenmeter und so weiter hast du gemacht? Was war so eine typische Einheit?
Ich kann ja erstmal sagen, genau, ich hatte ja am Anfang überlegt, mit einem Trainer, mit einer Trainerin, mit der Kim von Two Peaks Endurance zusammenzuarbeiten. Das hat auch wunderbar funktioniert, nur bin ich einfach kein Trainingsplan-Typ. Das heißt, ich habe das nur einen Monat gemacht, bin natürlich in dem Monat sehr fit geworden im Winter. Habe dann aber beschlossen, dass ich einfach Torfinisher, die Deutsch sprechen, mal alle anrufe und mit denen quatsche und sage, hey, was habt ihr denn eigentlich gemacht und wie war das, was muss ich beachten und so. Die haben alle, Marina und Tobi und natürlich auch die Lisa und Yvonne, die haben alle gesagt, klar, wir können telefonieren und dann haben die mir viele Tipps gegeben. Und letztendlich war ganz einhellig, ach, für die Tour kann man sich gar nicht so perfekt vorbereiten. Also schon gut, viel Umfang zu machen, aber auch nicht unbedingt laufen, sondern ruhig wandern, viel draußen sein, steile Höhenmeter, immer gut essen, sich nicht verletzen. Das sind so die Tipps, also ganz anders als so eine UTMB-Vorbereitung. Also in den Bergen klarkommen und mit dem Equipment klarkommen, wirklich große Lust darauf haben, nicht müde an der Startlinie stehen, also lieber nicht zu viel machen am Ende. Das waren so die Tipps. Und damit kannst du natürlich konkret erstmal nicht viel anfangen. Das heißt, du bist ja auch Trainer. Wir hatten ja auch dann viel darüber gesprochen, wie so eine Trainingsgestaltung aussehen kann. Haben so Stunden einfach definiert, die ich pro Woche aktiv bin, möglichst mit steilen Höhenmetern. Und ja, in so Peak-Wochen habe ich schon über 20 Stunden bin ich auf den Beinen gewesen. Also nicht mal nur laufend, sondern steigend, kletternd, auch mal radfahrend. Und habe mir dann halt die steilsten Höhenmeter hier im Kreis Garmisch-Partenkirchen ausgesucht. Das ist ein Klettersteig der Stopselzieher zur Zugspitze hoch. Den habe ich recht häufig dann gemacht. Auch mal im Dunkeln, damit man sich daran gewöhnt. Und ja, und so war das dann eigentlich. Und das hat sich halt gar nicht nach Training angefühlt. Also überleg mal, du gehst dann um 18 Uhr zur Zugspitze und sagst so, also, da steige ich jetzt hoch und im Dunkeln wieder runter. Das ist ja so ein geiles Bergabenteuer. Also ich habe immer gedacht, selbst wenn das mit der Tour nicht klappt, weil ich noch krank werde, wir haben ein kleines Kind, was gerade wieder in der Kita eingewöhnt wird, das kann natürlich alles sein, dann ist das aber in Ordnung, weil ich hatte wirklich den geilsten Bergsommer überhaupt. Ne? Wer kann denn schon sagen, dass er mal nachts von der Zugspitze, oder überhaupt die Zugspitze für sich hat, da waren keine Menschen, nichts. Und dann steigt man runter und sieht die Lichter von Erwald, man steigt langsam im Dunkeln wieder runter Richtung Stadt, über einen Klettersteig und fühlt sich stark dabei, ne? Auch dieser körperliche Aspekt, also ich kann das und ich schaffe das, das ist unbezahlbar. Also das nimmt mir erstmal keiner, egal was bei der Tour passiert.
Hast du irgendwelche Trainingswettkämpfe gemacht?
Ich wollte den Großglockner Ultra Trail laufen, die 60 Kilometer, aber wetterbedingt wurde der abgebrochen. Ich bin nur 7 Kilometer oder so in dem Wettkampf gelaufen. Also nein. Und das wollte ich auch nicht, weil ich wollte, dass der Bock aufs Laufen kein bisschen reduziert ist. Also wenn ich jetzt ein 100er gelaufen wäre, dann hätte ich danach ein paar Wochen keinen Bock auf Laufen gehabt. Das ist immer so. Also hätte ich irgendwie ein bisschen die Lust verloren. Und das wollte ich nicht. Ich wollte, dass die Lust aufs Laufen maximiert wird. Und wenn ich jetzt dann am Sonntag an der Startlinie stehe bei der Tour, dann bin ich richtig heiß. Nicht aufs Laufen, aber eben aufs Loslegen, auf das Abenteuer. Mhm. Und körperlich halt schon ziemlich frisch, weil ich wirklich auch gut regeneriert habe, keine Wettkämpfe irgendwie verarbeiten musste.
Es gab Stimmen in unserem Umkreis, die dir nahegelegt haben, dass du also vor der Tour de France mindestens im Sommer mal einen 100-Meiler laufen solltest, einfach auch um dich an das Gefühl wieder zu gewöhnen, lang unterwegs zu sein. Da habe ich dir persönlich ja von abgeraten. Du hast es dann auch nicht gemacht. Du hast gesagt, du wolltest beim Großglockner die 60 laufen. In unseren Ultrarunner-Köpfen eine überschaubare Distanz, trotzdem sehr lang. Ja, du bist also mental und körperlich frisch. Du bist eigentlich in ganz guter Gesellschaft. Die beiden UTMB-Sieger, Ruth Croft und Tom Evans, die haben es eigentlich ähnlich gemacht. Die haben sich auf das Ziel hin fokussiert und haben keine Wettkämpfe in der unmittelbaren Vorbereitung gemacht und waren dann eben wirklich frisch und heiß sozusagen in der Startlinie. Das ist vielleicht doch wieder auch eine Tendenz dahin. Von daher, mach dir da keine Sorgen. Nee. Dass du irgendwie keine Trainingswettkämpfe gemacht hast. Ja.
Ja. Nö, mache ich mir auch nicht. Das hat auch die Kim von Two Peaks Endurance gesagt, das fand ich sehr treffend, die macht selbst so lange Bretter, dass die Erfahrung der letzten 15 Jahre da reinfließt. Das ist ja nicht nur die eine Vorbereitung oder der eine Wettkampf, den man dann noch abgeliefert hat, sondern wirklich, man zehrt dann einfach von allen, auch von der Bergerfahrung, von den Wettkampferfahrungen der letzten Jahrzehnte. Und das habe ich in meinem Kopf festgeschrieben.
Juliane, du tust es wirklich, oder?
Was tue ich?
Die Tour de Géant laufen. 330 Kilometer, 24.000 Höhenmeter nonstop.
Ich will ja nicht angeben, aber es sind wahrscheinlich sogar ein paar tausend Höhenmeter mehr.
Erzähl mal, was ist dein wichtigstes Stück Ausrüstung für die Tour?
Also neben unterschiedlichen Schuhmodellen, die ich übrigens teilweise eine Nummer mindestens größer gekauft habe, um trotz geschwollener Füße in die Schuhe zu passen, möchte ich auf keinen Fall auf meine Garmin Enduro 3 verzichten. Ich habe die Uhr in meinem Training getragen und kann sagen, die Enduro ist die ultimative Laufuhr für Ultradistanzen. Perfekt für die Tour de Géant.
Du meinst vor allem wegen der Akkulaufzeit, oder?
Auch, die setzt wirklich neue Maßstäbe. 120 Stunden im normalen GPS-Modus. Und wenn die Wetterverhältnisse das hergeben, lädt sie sich über Solar wieder auf. Und dann sind bis zu, pass auf, 320 Stunden möglich.
Hau mir ab, du, 320 Stunden, krass. Das sollte doch selbst für die Tour de Géant reichen, oder?
Also Cut-Off liegt bei 150 Stunden. Lass mal eine Wette abschließen, ob ich meine Enduro 3 einmal laden muss oder nicht.
Schwierig, okay. Was zeichnet die Uhr denn noch so aus?
Für mich war im Training besonders Navigation wichtig. Das ist die Kernkompetenz von Garmin und das merkt man auch. Super detaillierte und vorinstallierte Karten, intuitive Bedienung, das passt alles. Und auch echt sinnvoll, jetzt pass wieder auf, die integrierte Taschenlampe, die auf langen Abenteuern auf den Trails immer mal zum Einsatz kommen kann. Mit der kommst du im Zweifelsfall im Dunkeln auch einen technischen Downhill runter.
Okay, das klingt gut. Da bin ich echt gespannt, wer als erstes bei der Tour schlapp macht. Den Garmin Enduro 3 oder du?
Sehr lustig. Unsere beiden Akkus sind jedenfalls voll Energie.
Sehr gut. Infos zur Enduro 3 findet ihr auf alleslaufbar.de. Die Links sind in den Shownotes. Vielen Dank an Garmin, den Alleslaufbar-Monatssponsor im September. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Ja, und so konntest du eben wirklich, also ohne Unterbrechungen auch, ja, dich wirklich fokussiert auf die Tour vorbereiten. Also wenn du jetzt einen 100 Kilometer oder 100 Meilen Lauf eingestreut hättest, hättest du vielleicht schon ein bisschen tapern müssen, dann hättest du dich danach auf jeden Fall regenerieren müssen und so weiter. Dann ist man schon wieder so ein bisschen raus. Mhm. Von daher...
Was ich spannend fand, was ich am Anfang eigentlich anders gemacht hätte, ich habe bei Katharina Hartmut, die ja die aktuelle Rekordhalterin auf der Torstrecke ist, unter 80 Stunden, die läuft ja immer ganz lange Sachen im Training, also auch mal 50 Kilometer mit 4000 Höhenmetern, und das wollte ich eigentlich auch machen. Hat nie geklappt, irgendwie, das kostet dann doch zu viel Zeit, wir haben ja ein kleines Kind. Also das heißt, der längste Lauf, kilometermäßig, den ich gemacht habe, war nur 39 Kilometer und 4000 Höhenmeter. Also es ist gar nicht so umfangreich, länger als, ja, so 7 Stunden war ich nie unterwegs. Also eigentlich eher so, eigentlich immer so 4-5 Stunden, die Longruns. Also das stellt man sich vielleicht anders vor, ne? Also, aber bei der Tour, es ufert gar nicht so aus. Also eine UTMB-Vorbereitung oder eine 100 Kilometer-Vorbereitung sieht gar nicht so anders aus.
Ja, auch da hatten wir überlegt, dass so 5-6 Stunden Longruns eigentlich lang genug sind, da ist der Trainingsreiz definitiv gesetzt. Und man muss natürlich überlegen, wie viel Zeit brauche ich eigentlich, um das zu regenerieren, weil eine Trainingseinheit muss man natürlich auch immer mit Regeneration zusammendenken, sonst ist die auch irgendwie nichts wert. Und ich glaube schon, dass viele auch im Trail- und Ultra-Running-Bereich noch so ein bisschen das Straßenlaufdenken auch im Kopf haben, ja, wie man es im Marathontraining halt macht. Ja, da musst du halt, wenn du 42 Kilometer laufen willst, läufst du halt 35 im Training. Und wenn du einen Halbmarathon-Wettkampf laufen willst, läufst du halt irgendwie am besten die Distanz auch im Training, ja. Und so ist halt bei 330, 340 Kilometern geht das halt nicht, wenn das Rennen so lang ist. Also, und da steigt natürlich auch die Verletzungsgefahr immens. Ja, das ist sowieso das Gute. Du bist also gesund durch diesen Sommer durchgekommen.
Ja.
Das ist eh die halbe Miete. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass die körperliche Fitness, ja, und das Ziel war, dich einfach so fit wie möglich zu machen, sag ich mal, das bist du jetzt, glaube ich, auch. Das ist das eine. Das andere war auch im Training schon mit deinem Equipment umgehen lernen, zu überlegen, welchen Schuh möchte ich denn laufen, welchen Rucksack, allgemein Equipment. Ja, lass uns mal vielleicht darüber ein bisschen sprechen, denn es ist ja schon einfach ein Riesenaspekt jetzt in der Vorbereitung, das alles zu planen, auch die Taschen zu packen und so weiter. Ja, vielleicht gehen wir mal so ein bisschen die Liste durch, oder?
Mhm, ja, gerne. Also zwei Dinge sind vielleicht am wichtigsten. Also einmal die Schuhe. Punkte. Dass man denkt, die Schuhe kann man durchtragen, weil die so bequem sind, da drückt nichts. Ich bin letztendlich, also mein Schuh Nummer 1 ist der Saucony Exodus Ultra 4. Den werde ich wahrscheinlich durchtragen, den liebe ich über alles. Ich habe noch 3 andere Paar Schuhe mit dabei, auch mal Nummern größer, irgendwelche alten Schuhe. Also ich habe jetzt dann auch gar nicht groß noch eingekauft oder so, sondern habe geschaut, dass die gut eingelaufen sind und ich mich damit wohlfühle. Und das zweite Ding, eine Uhr, die ewig lange hält. Das ist die Garmin Enduro 3. Im besten Fall muss ich die gar nicht aufladen während der 150 Stunden, die ich vielleicht unterwegs sein werde. Also das sind schon mal so 2 Sachen, die essentiell waren. Dann klar, ein Rucksack. Ich habe jetzt einen 12-Liter Rucksack von der Lisa, wo dann alles reinpasst, wo genügend Taschen irgendwie dabei sind. Die Pflicht-Equipment-Liste muss natürlich abgearbeitet werden. Das heißt, 2 Stirnlampen mit Ersatzakku, eine wirklich warme Jacke für kalte Bergnächte, eine Regenjacke. Das ist ja der... Also das wäre auch wirklich ein schwieriger Punkt, wenn man da wirklich kalt und nass durch die Berge marschieren muss. Eine lange Hose, eine fette Mütze, ein Buff, vernünftige Socken, dass du dir keine Blasen läufst und so weiter. Also das Wechselklamotten und das 6-mal. Also ich rechne einfach mal damit, dass ich tatsächlich die 6 Tage unterwegs sein werde. Und dann willst du ja an jeder großen Live-Base, heißt das ja, dich auch mal komplett umziehen können. Und genau, aber das sind eigentlich schon so die Basics. So Kleinigkeiten noch, Rettungspfeife, ein Messer, ich nehme noch so eine Schnur mit, wenn doch mal was reißt. Und das sind dann so die Sachen, die man dann noch zusätzlich beachten kann, sollte.
Okay, aber die Pflicht-Equipment-Liste ist vergleichbar, sage ich mal, mit der von anderen
Ultra-Trails. Ja, die ist recht schmal sogar, die ist wirklich schmal. Also ich finde das auch schön, dass davon ausgegangen wird, dass wir so erfahrene BergläuferInnen sind, dass wir das auch selbst einschätzen können, was wir mitnehmen oder nicht. Also so umfangreich ist die nicht. Es gibt noch so eine Liste, die man dabei haben sollte, dass der Veranstalter, wenn jetzt zum Beispiel starker Schneefall passiert, so wie letztes Jahr, dass dann zum Beispiel noch Grödel, also diese Schneeketten für die Schuhe verwendet werden können und so weiter. Das nehme ich also auch alles mit. Aber die, was man tatsächlich im Rucksack tragen muss, stetig, das ist gar nicht so umfangreich. Und das finde ich auch gut so. Das kann ich dann selbst entscheiden. Also noch mehr Freiheit wieder.
Ja. Okay, das heißt, du packst eine große Tasche und die wird dann von Lifebase zu Lifebase für dich gefahren und wartet da immer wieder auf dich. Ne? Mehr darf man auch nicht mitnehmen, als in diese eine Tasche passt. Die ist relativ groß allerdings.
Ja, die ist genau, die ist fett, da passt dann alles rein an Wechselkleidung, Wechselschuhe und auch Verpflegung. Ja, genau, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also ich habe unfassbar viele Riegel eingepackt, auch ein paar Gels und so, also alles, was einfach hochkalorisch ist. Viele Nüsse und Fette und einfach alles, was ganz viel, die maximale Kalorienanzahl baller ich mir da rein.
Ja. Dann muss man natürlich damit rechnen, dass über den Zeitraum von 6 Tagen, wenn also auch ein Stück Equipment halt durchgehend benutzt wird, ich denke jetzt auch an Carbon-Faltstöcke oder so, dass die halt auch mal kaputt gehen können, gerade in so einem Terrain. Hast du eigentlich alles dann in doppelter, dreifacher Ausführung?
Ja, ich wollte deine mitnehmen, ist das in Ordnung? Ich habe nämlich nur ein paar Stöcke.
Ja, die sind ja eigentlich ein bisschen zu groß.
Ja, aber das passt schon. Ja. Darf ich?
Ja, ja. Also okay, also auch da muss man dann eigentlich ja auf alles möglichst vorbereitet sein.
Ja, genau. Ich habe mich auch in deinem Schrank bedient, weil ich nicht alles in sechsfacher Ausführung hatte. Genau, aber manches braucht, also die Lisa hat auch gesagt, letztendlich hat sie dann irgendwie 3 Hosen oder sowas nur gebraucht. Also du wirst nicht alles brauchen, aber ja, du musst natürlich abgesichert sein für den Fall der Fälle. Es kann natürlich 4 Tage lang regnen oder so und dann brauchst du wirklich viel Equipment. Und das wäre auch der Worst Case für mich, wenn es kalt wird und regnet.
Ja. Lass uns über das Wetter reden. Die Tour de Jean startet Mitte September. Es ist ja eigentlich schon relativ spät im Jahr. In den Bergen könnte man sagen, es ist schon Herbst, oder?
Auf jeden Fall,
ja. Und dann geht das Rennen für viele Leute eben 6 Tage. Und 6 Tage ist so ein langer Zeitraum, dass sich in den Bergen das Wetter höchstwahrscheinlich auch mal drehen wird, ja. Egal, unter welchen Bedingungen man startet, es wird sich höchstwahrscheinlich im Laufe der 6 Tage irgendwie mal verändern. Und du hast es gesagt, es ist nicht untypisch, dass während der Tour de Jean auch der Wintereinbruch kommt und dann plötzlich ganz viel Schnee liegt. Es war teilweise schon von Tag 1 Schnee.
Ja.
Das heißt, Kälte ist, glaube ich, ein Thema, oder?
Kälte, also was eigentlich alle Torfinisher auch einheitlich sagen, ist, dass du alle Jahreszeiten mindestens einmal erleben wirst, also einschließlich Winter. Ich meine, es geht auf über 3400 Meter Höhe. Pro 100 Höhenmeter fällt die Temperatur um 0,6 Grad. Das heißt, es wird, und gerade in der Nacht wird es definitiv kalt werden. Im besten Fall kein Schnee, aber auch das ist nicht unwahrscheinlich. Dann kann die Hitze tagsüber auch total brennen, auch in den Höhen besonders, ohne dass du es merkst. Also du musst dich auch schützen vor Sonnenstich und so weiter. Regen, es wäre eine absolute Ausnahme, wenn es nicht mal, also oder auch mehrfach regnen würde dort. Also das heißt, da wird es schon alles geben und darauf ist man ja auch eingestellt. Aber das knabbert natürlich auch an deiner mentalen Energie. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht so gern im Regen dann im Hochgebirge unterwegs bin und bei Schnee erst recht nicht. Aber das macht dann auch wieder spannend. Also hat man sich natürlich dann auch mental darauf vorbereitet und Equipment-mäßig auch. Und ist auch wieder ein neuer Erfahrungswert.
Also Equipment Management, hast du schon gesagt, ist ein großes Thema. Das bedeutet dann eigentlich gleich auch Temperaturmanagement. Und das haben wir jetzt ja zum Beispiel dann doch beim UTMB, jetzt haben wir den Vergleich mit dem UTMB, doch gesehen, dass in der ersten Nacht eben auf einmal Schnee lag oder Schnee gefallen ist und die Leute teilweise sehr überrascht waren von der Heftigkeit des Wetters. Und da sind die Leute am besten durchgekommen, die ihr Equipment dann eben richtig eingesetzt haben, also sich Zeit genommen haben, die lange Hose anzuziehen, die Handschuhe und so weiter, die doppelte Pudelmütze, was auch immer man da dabei hat, am besten alles, was man dabei hat, halt eben anziehen. Jetzt kann man sich beim UTB dann eben vielleicht noch gerade so dann durchmogeln in der kurzen Hose und dem T-Shirt und hoffen, dass es einfach schnell vorbei ist. Das geht bei der Tour de Jean dann ja eigentlich nicht. Also das heißt, bist du bereit, dann auch die extra Zeit dann immer zu investieren und dich so ein bisschen von diesem Race-Gedanken dann auch zu trennen, ne? Also, um das Erlebnis eben zu haben und das Ergebnis so ein bisschen halt zu vergessen.
Ja, 100%. Ich weiß noch, beim Zut letztes Jahr auf der 100-Kilometer-Distanz, da ist mir zum Ende hin auch kalt geworden beim Osterfelder Kopf. Aber da wusste ich, ich muss jetzt nur noch 5 Kilometer Downhill laufen und dann ist das vorbei. Ich kann jetzt ruhig frieren, das schadet jetzt nicht. Bei der Tor hätte ich mich definitiv anders entschieden, egal an welchem Streckenpunkt. Weil wenn du einmal durchgefroren bist, dann sitzt die Kälte irgendwie auch drin, dann hast du ein Problem, dann kann sich das ausweiten. Also man muss sofort, wenn irgendein Impuls, also Kälte, Hitze, wenn irgendwas passiert mit deinem Körper, musst du eigentlich schon, wenn es geht, irgendwie reagieren und es wieder so hinbekommen, dass du wieder in der Komfortzone ansatzweise bist. Und ich glaube, das ist ein ständiges Klamottenwechseln und immer irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Ich glaube, es wird nicht langweilig, ne? Du musst ständig überhaupt auch in dich reinfühlen und ja, dann Schritt mal anziehen, mal langsamer, mal was anderes anziehen und so weiter. Das ist eine ewige To-Do-Liste, hast du im Grunde.
Ich habe die letzten Tage damit verbracht, auf wetter.com den Aktualisierungsbutton zu drücken für das Aostatal.
Ich noch nicht. Wie wird's denn?
Es sieht relativ gut und stabil aus. Du hast eigentlich eine Woche schönstes Spätsommerwetter. Ist es zumindest bisher vorausgesagt. Es kann natürlich auch mal regnen. Es wird auch mal regnen. Aber die Stimmung grundsätzlich ist eigentlich heiter im Tal um die 20 Grad. Tendenz, es soll sogar dann noch ein bisschen wärmer werden hinten raus, was dich aber nicht davor bewahren wird, in der Nacht eben auf den Pässen oben sicherlich an den Gefrierpunkt irgendwie zu kommen.
Ja, genau. Ich glaube, ich werde meine warmen Jacken und so schon brauchen. Ja.
Aber ich denke, das ist schon mal die halbe Miete. Es ist auf jeden Fall also kein Wolkenbruch oder kein Wetterumschwung, kein Wintereinbruch, wollte ich sagen, zu erwarten. Und das ist, glaube ich, schon mal eine sehr gute Nachricht, genau. Jetzt haben wir über das Equipment ein bisschen gesprochen. Ich glaube, ein ganz großes Thema, was wir auf jeden Fall noch besprechen müssen, ist Schlaf bzw. die Ermangelung von Schlaf. Es ist ein Non-Stop-Rennen. Man kann selbst entscheiden, wann man wo schlafen möchte, beziehungsweise es gibt die Möglichkeiten eben an den großen VPs zu pennen. Die Profis schlafen fast gar nicht. Hier und da vielleicht mal 10 Minuten, mal 20 Minuten, aber der Streckenrekordhalter bei den Männern, François Denne, der also, ich glaube, 69 Stunden gelaufen ist, knapp unter 70, der hat insgesamt, ich glaube, keine Stunde geschlafen.
Ich glaube, Katharina Hartmut auch nicht.
Ich glaube, sie hat es mal probiert, aber im Endeffekt hat sie dann gar nicht so wirklich geschlafen. Ja, was ist da deine Strategie? Wie sehr hast du Angst vor der Müdigkeit?
Ich bin keine Katharina Hartmut, leider, und kein François Denne. Also wenn ich schlafen kann, dann schlafe ich. Und wenn es 4 oder 5 Stunden sind, die ich schlafen kann, würde ich das auch mitnehmen. Ich will das nicht gewinnen. Ich will keinen Rekord aufstellen. Das kann ich auch gar nicht. Und natürlich ist das irgendwann so, dass ein 5 Stunden Schlaf dich auch nicht so viel weiterbringt, körperlich, aber zumindest kognitiv. Also, dass man wieder klar denken kann. Aber eigentlich reichen dann auch solche Powernaps, ne? Dann reichen auch 20 Minuten, dann brauchst du eigentlich auch gar keine Stunde oder 2 schlafen. Ist zumindest, was so die Profis sagen. Aber ich weiß, dass Schlaf mir sehr gut tut und ich hasse es, müde zu sein. Ich werde müde sein, aber wenn ich das verhindern kann durch Schlafen an den Live Bases, dann mache ich das.
Das heißt, kann man die Tour de Jean, sagen wir mal, so laufen wie ein Transalpine Run? Also wie ein Etappenlauf, wo man einfach jede Nacht dann doch seine 6-7 Stunden pennt?
Ja, leider nicht. Das habe ich mir am Anfang auch so vorgestellt, ne? Dass man einfach so 7 Stunden oder so an jeder Live-Base schläft und dann weiterläuft. Aber ist ja auch alles wetterabhängig, ob man dann doch mal länger verweilt, weil es gerade ein riesen Gewitter irgendwie draußen hat oder so weiter. Also so richtig erholt wirst du eben nicht mehr sein. Du hast nicht so viel Zeit wie bei einem Transalpine Run zu regenerieren, sondern du stehst halt auf und läufst dann weiter. Die Regeneration, die bleibt auf der Strecke im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was auch alle Profis sagen, weil die das schon gefinisht haben, die es gelaufen sind, dass der Grad an Ermüdung, der Grad an Schmerzen und der Grad an Unlust und so weiter nicht linear verläuft. Also es wird nicht immer schlimmer im Laufe des Rennens, sondern es flacht, es pendelt sich auf so einem Plateau ein, es flacht so ein bisschen ab. Und das ist gut zu wissen. Also also 2 Nächte macht man vielleicht noch durch und dann wird es schlimmer, aber dann wird es auch nicht schlimmer zumindest. Und das ist, finde ich, tröstlich. Ein bisschen.
Ja, jetzt ist Schlaf und Powernaps natürlich ein probates Mittel, gegen Müdigkeit anzukämpfen. Aber es gibt natürlich auch Mittelchen wie Koffein oder so. Wie planst du denn damit umzugehen.
Mm, genau. Ich habe Koffeingel, ich habe Koffeintabletten dabei. Das kann man ja schön berechnen, wie viel Milligramm Koffein man auf halt ein Kilogramm Körpergewicht irgendwie auch vertragen kann. Das rechne ich mir vorher aus und dann führe ich schon immer ein bisschen was zu. Kaffee und so Zeug, das ist auf jeden Fall alles am Start. Ja, und dann, man weiß ja, dass man müde sein wird. Das ist unangenehm, aber ist auch wieder eine spannende Erfahrung. Viele finden besonders spannend, dass bei solchen Rennen das Thema Halluzinationen dann auch auftaucht. Habe ich auch noch nie gehabt, bin ich auch gespannt, weil das ist, wird auch zwingend dann irgendwann passieren, was dann für Bilder so auftauchen und so. Ja, werde ich dann berichten.
Hast du Angst vor Müdigkeit in der Nacht oder so zu stürzen?
Wie gesagt, ich habe eigentlich echt gar keine Ängste, weil ich mich da auch gar nicht so reinsteigern möchte. Kann passieren, ist mir schon klar. Aber dann muss man halt das Beste draus machen. Ne? Dann hofft man halt, dass es keine offene Runde ist. Wenn es eine offene Runde ist, muss man halt gut versorgen und so weiter. Also so, ich möchte mir da gar keine Sorgen machen, aber die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering. Also viele stürzen dann mal, weil man dann auch gar nicht mehr klar denken kann. Es sind schon auch teilweise ein bisschen so exponiertere Trails, schmale Trails, sehr steiniges Gelände, auch gerade im Downhill. Das ist jetzt nicht unwahrscheinlich, aber dann hofft man halt, dass man nicht zu hart stürzt und sich verletzt.
Ist es nicht gefährlich, so übermüdete Menschen ins Hochgebirge zu lassen?
Ja, es gab tatsächlich auch schon Todesfälle, aber von einem weiß ich auf jeden Fall gesichert bei der Tour de Jean. Da ist ein Läufer erfroren auf einem Pass vor einigen Jahren. Aber das ist ja immer so eine Frage, ne? Also ich meine, der Veranstalter trifft natürlich alle Vorkehrungen, dass nichts passiert, aber das ist das Hochgebirge, das sind stark beanspruchte Läufer, die da und Läuferinnen, die da unterwegs sind. Das Risiko ist natürlich immer da, aber man versucht das natürlich einzufangen. Da sind auch Ärzte bei den Life Bases und ist informiert, wie die Strecke ist. Man hat jahrelang Erfahrung. Also ich würde sagen, das Risiko hält sich ja wirklich noch in Grenzen. Stell dir vor, ich würde allein auf die Strecke gehen und das Abenteuer erleben wollen. Und jetzt bin ich in so einem gesicherten Rahmen, also in meiner Vorstellung ist das kein großes Risiko.
Wir Trailrunner sagen ja häufig, dass Sicherheit auch durch Schnelligkeit gewährleistet wird. Also man ist dann halt auch relativ schnell wieder in der Zivilisation, wenn man eben noch laufen kann. Ja. Das ist am Ende der Tour de Jean, glaube ich, nicht mehr ganz so der Fall. Da ist man ja extremst langsam unterwegs. Man ist unter, also man hat Schlafmangel. Man ist wahrscheinlich auch mittlerweile extremst unterversorgt. Irgendwie was Kalorien angeht, da kann man ja essen, wie man will. Man wird trotzdem wahrscheinlich in ein Defizit einfach rutschen. Mhm. Ja, und wenn dann eben was passiert, ist schon irgendwie gefährlich, oder? Also mich wundert es eigentlich, dass nicht mehr passiert.
Ja, das denke ich aber auch beim UTMB oder bei anderen Läufen, wenn das Wetter auch irgendwie extrem ist und so. Ja, ich hoffe auch, dass ich gesund wiederkomme.
Ja, das hoffe ich auch, dass du halt zurückkommst. Ich kann ja leider nicht dabei sein. Ich wäre super gerne mitgefahren und hätte ich auch gecrewt, aber ich muss hier zu Hause auf unsere kleine Tochter aufpassen. Wer aber dabei ist, ist deine Crew. Wir haben es schon mal anklingen lassen. Das sind Lisa und Chris, die fahren mit einem Camper mit, richtig?
Genau. Ja, danke an der Stelle an Sunlight. Das ist die Firma, die uns einen tollen Camper leiht. Und Lisa und Chris können dann halt von Lifebase zu Lifebase mit dem Camper fahren, können da schlafen, können da kochen, können mir auch irgendwie was vorbereiten oder so. Ich darf da nicht drin schlafen, leider. Sehr komfortables Teil, aber ich muss dann auf den Feldbetten in den Lifebases nächtigen.
Du hast dich ja vorab letzte Woche mit den beiden auch getroffen zum Abendessen und ihr seid nochmal alles durchgegangen. Chris ist ein sehr akkurat denkender Mensch und hat auch eine Excel-Liste vorbereitet mit diversen Punkten. Kannst du uns mal verraten, so was habt ihr da nochmal alles so besprochen und durch, was seid ihr durchgegangen?
Ja, das ist super spannend. Ich gehe ja immer ein bisschen, ich will nicht unbedarft sagen an solche Rennen, aber ja schon sehr ja, eben ergebnisoffen und überlasse auch schon viele Sachen so ein bisschen dem Zufall und reagiere dann spontan. Und es war sehr erhellend und schön zu sehen, wie vorbereitet Chris und Lisa sind, weil die das natürlich auch schon gemacht haben, sind sie alle Eventualitäten mit mir durchgegangen. Und Chris hat mich anfangs auch nochmal gefragt, warum oder wie sehr ich auch die Tour möchte, um das einmal abzuklären, also ob die mich dann wirklich auf die Strecke schicken, wenn ich dann behaupte, ich möchte nicht mehr, weil ich müde bin oder so. Also wirklich, dass man da am selben Strang zieht. Und das finde ich eine sehr coole Herangehensweise. Also ich glaube, wir wachsen da zu einem guten oder richtig tollen Team irgendwie zusammen. Das sind halt so Sachen, die man dann, ja, so Fragen, die man dann halt stellt. Und auch, was so Gründe wären, um auszusteigen, was aber keine Gründe wären, um auszusteigen. Aber dann auch so profane Dinge wie, was esse ich gerne? Das dürften die mir halt reichen als Crew. Das ist toll. Die könnten mir jetzt mein Lieblingsessen, Reis mit Linsen, Reis mit gelben Linsen und ein bisschen Gemüsebrühe, das könnten die mir kochen und dann bringen, wenn ich halt da die Nudeln irgendwie nicht mehr sehen kann an den VPs. Das ist erlaubt. Und da habe ich halt auch so eine Liste gemacht, dann hat ja auch irgendwie so noch die wissen, dass ich gern Musik höre beim Laufen, habe ich noch Musikempfehlungen bekommen und das ist die perfekte Crew. Ich werde Lisas Rucksack tragen, den sie schon auf der Tour getragen hat. Das ist irgendwie auch ein cooles Gefühl, dass ich diesen Rucksack jetzt nochmal über diese Strecke trage und weiß, der hat es schon mal geschafft, der pusht mich da jetzt so ein bisschen. Also die sind da sehr strategisch vorgegangen, haben so ein Protokoll, was sie abarbeiten, wenn ich bei der Livebase ankomme. Das heißt, sie nehmen mir dann sofort die Stirnlampe ab und laden die auf meine Kopfhörer. Ich habe dann ein zweites Paar Kopfhörer. Dann gehen sie sofort an meinen Rucksack. Und also sie haben da wirklich, sind ganz strukturiert. Also wenn ich gar nicht mehr denken kann, dann erledigen die das für mich. Und gibt mir natürlich eine unfassbare Sicherheit. Das ist wie so eine Eisenbahn. Ich muss nur auf den Schienen quasi fahren, oder so ein Formel-1-Wagen, der dann in der Box einfach fertig gemacht wird und dann wieder losgeschickt wird. Ich muss nur einen Schritt nach dem nächsten setzen. Und das ist in meinem Kopf erstmal sehr einfach zu bewerkstelligen.
Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Ergänzung. Die beiden, bin ich auch sehr froh, dass die sich da um dich kümmern. Du kannst dann mit dem Herzen laufen, ja, und die sind dann einfach dein Kopf.
So ja, und auch, das ist schon auch nochmal ein wichtig, also wirklich großer, wichtiger Punkt. Wenn du halt weißt, alle 60 Kilometer siehst du Menschen, die du gern hast oder denen du in die Arme fallen kannst, das hat ja eine unfassbare Anziehungskraft, als wenn man sagt, boah, ja, jetzt, dann gehe ich dann diese Livebase, hock mich dahin, da muss ich mich alleine weiterschleppen. Also schon eine riesen Unterstützung. Das macht es zu einem ganz anderen Rennen, als wenn man da alleine startet, glaube ich. Also da freue ich mich total drauf. Wie gesagt, schade, dass Emily und du nicht dabei sein könnt, aber das wäre einfach nicht gegangen. Emily findet das cool. Die hat auch die Graphic Novel so ein bisschen, das ist ja wie so ein Bilderbuch, ein bisschen angeschaut und hat gefragt, ob ich dann auch so kaputte Füße haben werde, wie der Mann in dem Buch. Ich habe gesagt, ja, wahrscheinlich schon. Dann hat sie gesagt, aua, ja.
Lass uns noch mal kurz auf das Buch zur Sprache kommen. Das ist wirklich ein tolles Buch. Und da habe ich nämlich etwas auch über die Tour de Jean gelernt, nämlich, dass es da einen Drachen gibt.
Ja,
kannst
genau.
Du uns da noch mal was erklären, was es mit dem Drachen auf sich hat?
Genau, es gibt da diesen Mann, der immer bei der Tour anwesend ist, der heißt Ivan und der hat der erzählt immer von diesem Drachen und der taucht dann eben in der Graphic Novel immer wieder auf, wenn es dem Läufer schlecht geht, dann erscheint ihm halt so ein Drache. Und der ihm sagt, du kannst das nicht, du bist nichts. Und warum hörst du nicht auf? Was ist dein Warum? Warum machst du weiter? Du hast doch Schmerzen. Und immer diese, also wie der kleine Teufel auf der Schulter. Das ist eben dann grafisch dargestellt, der Drache. Und am Ende löst sich das dann auf. Spoiler, wer das Buch noch lesen will oder sich anschauen will. Der Drache bist eigentlich du selbst, ist so dein Spiegelbild. Ist einfach, sind deine Selbstzweifel, die dich immer wieder testen. Und dem du immer wieder standhalten musst. Und genau, also der Drache bist eigentlich du.
Wenn jetzt Hörer und Hörerinnen dein Rennen verfolgen wollen, dann können sie das?
Zum Beispiel über den Alles-Laufbar-Instagram-Account. Lisa und Chris werden auch meinen eigenen Instagram-Account übernehmen und da einfach alles reinhauen. Genau, es gibt natürlich auch Live-Tracking, aber so Bildmaterial, Videos und so weiter gibt's vor allem natürlich bei Alles-Laufbar.
Ab Sonntag, diesen Sonntag 10 Uhr ist Start und dann werden wir jeden Abend den Tag zusammenfassen, wie es dir geht, ein paar schöne Fotos des Tages posten in den Stories. Also klickt da gerne mal rein. Wir sind selbst sehr gespannt, was uns da für Material erreichen wird. Wir drücken dir natürlich die Daumen und bin sehr gespannt, ob du den Drachen kennenlernen wirst.
Ja, ich auch. Ja, also ich muss sagen, ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Bock auf ein Projekt wie auf die Tour de Jean. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung.
Wir reden nach der Tour nochmal und fassen alles zusammen und dann viel Erfolg.
Danke und bis dann. Ciao.
Ciao.